In einer neuen Folge vom Campen-Podcast freue ich mich ganz besonders auf einen Gast. Ja, und man muss eigentlich sagen, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Die liegt zum Teil ein bisschen zurück, schon ein paar Jährchen. Das war früher RTL Radio in Luxemburg. Da war er allerdings ein bisschen früher als ich damals. Ne? Also wir müssen so in den Geschichtsbüchern wälzen jetzt gerade. Und dann war aber der Sport seine ganz große Leidenschaft. Bis heute lange Zeit Sportchef bei RTL, jetzt bei Sky. Und ja, ihr habt wahrscheinlich schon erraten, wer es ist. Wenn nicht, dann will ich euch noch ein paar Sekunden auf die Folter spannen, denn wir starten eine neue Folge im Campen-Podcast und dazu ganz herzlich willkommen.
KK, der Campen-Podcast. Menschen und Geschichten aus deiner Stadt.
Ein herzliches Willkommen aus dem Herzen von Campen auf dem Buttermarkt zum Campen-Podcast und zum ersten Mal live auf der Bühne. Nach 2 Jahren dürfen wir endlich wieder feiern und da sein. Herzlich willkommen, Uli Potowski. Toll, dass du da bist.
Sehr gerne. Danke für den netten Begrüßungsapplaus.
Es ist ja lustig, was auf dem Weg zur Bühne schon alles passiert ist. Du hast alte Schulfreunde aus Gelsenkirchen getroffen. Und wie fühlt sich das an? Du bist noch gar nicht so lange in Kempten. Dann muss man sich doch direkt zu Hause fühlen, oder?
Ja, ich bin erst seit ein paar Monaten hier, aber das war lustig. Gerade kam ein Mann auf mich zu, stellte sich vor mich hin und sagte, kennst du mich noch? Ich sage, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Vor 53 Jahren. Also es war dann für ihn vielleicht ein bisschen einfacher, mich wiederzuerkennen. Aber er stammt wirklich aus meiner Kindheitsstraße. Ich bin geborener Schalker und damit auch sehr leidensfähig, wie man sich vorstellen kann. Und das ist also meine Heimat und das war lustig, dass gerade dieser junge Mann, der da steht, nach 53 Jahren mich wiedererkannt hat. Ich habe dich auch sofort wiedererkannt. Ich habe gedacht, schau an, Ivan Rebrov ist auch da. Prima.
Ja, wir haben gerade so kurz geplaudert im Vorfeld. In der Tat haben wir uns auch sehr lange nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich an eine Redaktionskonferenz der Sendung Punkt 12. Damals war Olympia, da saßst du immer mit Katja Burka zusammen im Studio. Ich war damals als RTL-Wettermann unterwegs und dann saßen wir mittags nach der Sendung immer zusammen. Dann wurde besprochen, was war toll, was war doof, was machen wir morgen besser. Und dann haben sich ja irgendwann die Wege getrennt. Dann bist du abgewandert, aber man kennt dich natürlich von Anpfiff. Das war ja damals legendär, diese Sendung.
Ja, das war so. Eigentlich bin ich seit 1984 bei RTL Fernsehen gewesen. Das erste Mal bei RTL bin ich aufgetaucht. Achtung, 1970. Da habe ich Radio dort gemacht. Aber 1984 wurde dieser merkwürdige Fernsehsender gegründet und man hat mich gebeten, nach Luxemburg zu kommen. Und ich habe mir das angeschaut, damals alles noch aus Luxemburg. Und es waren, glaube ich, 10 oder 11 Leute, die diesen Sender damals aus der Taufe gehoben haben. Und dann haben wir irgendwann, Jahre später, 1987, 88, tatsächlich die Bundesliga-Rechte bekommen. Und wir haben dann diese Sendung Anpfiff gemacht mit Günter Netzer zusammen. Und das war dann die erste Bundesliga-Sendung im privaten Fernsehen. Und das war alles nicht ganz so einfach und nicht ganz so schön, wie es jetzt gerade klingt, weil wir haben dann viel ausprobiert, wir hatten keine Erfahrung und wir haben zum Beispiel die allererste Sendung 4,5 Stunden lang live gemacht. Das wollte keiner sehen, war aber lustig für uns Macher.
Das ist die Hauptsache. Also wenn man sich ja mal vorstellt, wie es ja damals losging, zunächst mal in der Eifel überhaupt mit dem Fernsehen. Also ich kenne es ja dann selber auch so von Hörensagen von geschätzten Kollegen, die damals schon sehr lange da waren, wie Frank Elsner, Jochen Pützenbacher und Co. für dich Namen, die du auch noch kennst. Da hat man die Kulissen ja noch selber in der Garage gebaut, bevor RTL dann zu dem wurde, was es letztendlich mal war. Und es war ja so ein bisschen Pionierarbeit, was aber natürlich auch für dich als Sportmensch toll war, sich da einfach auf dieser Fläche austoben zu dürfen.
Ja, es war eine wunderbare Chance, weil als ich beim Fernsehen anfing, da war kein anderer da, der sich um Sport kümmerte. Und das hieß im Umkehrschluss, ich durfte alles machen, auch Dinge, die ich vorher nie gemacht habe. Also zum Beispiel alpine Skirennen habe ich kommentiert. Als Schalker eine Katastrophe, wir haben Schwatteberge, aber das war es dann auch. Und so bin ich zu den Olympischen Winterspielen nach Calgary gefahren und habe Abfahrtsläufe und Bobrennen und Biathlon übertragen, obwohl ich null Ahnung davon hatte. Aber das war auch das Schöne daran, dass die Leute damals uns auch noch nicht böse waren, wenn etwas schief gelaufen ist. Und es ist eine Menge schief gelaufen.
Aber das macht ja auch Spaß und ich finde, das macht es ja authentisch und also ich freue mich immer, wenn ich Pannen sehe im Fernsehen. Ich kann auch über mich selbst lachen, wenn mir sowas passiert, weil ich finde, das gehört einfach dazu und leider Gottes ist ja in der heutigen Zeit, sage ich mal, vieles zu perfekt. Ich finde es ein bisschen schade, weil manchmal geht einfach auch so ein bisschen die Menschlichkeit da flöten. Uli, als ich so ein bisschen in deiner Biografie gelesen habe, da ist mir ein Jahr aufgefallen, 1989, in dem Jahr habe ich Abi gemacht übrigens, fällt mir gerade ein und da hast du schon Bambi bekommen 1989, wofür?
Ja, das war sehr lustig gewesen, 1989, der erste Bambi-Preisträger des privaten Fernsehens und es war so gewesen, dass der Verlag, der Burda Verlag, das war eine Publikumswahl, sie suchten, Achtung, nicht irgendwas mit Sport, sondern den beliebtesten, lustigsten, interessantesten Moderator des Jahres. Und ich hatte das Glück, dass ich in dem Jahr Wimbledon machen durfte. Und das war zum ersten Mal ein wirklich großes Ereignis, das exklusiv beim Privatfernsehen lief. Und es ging ganz viel schief. Beispielsweise in der ersten Woche, wofür niemand etwas konnte, wurde im Grunde genommen kein Tennis gespielt, weil es hat eine Woche geregnet. Und das hieß, Uli, überbrück mal. Und so musste ich stundenlang dort sitzen und irgendwelche Geschichten erfinden. In meiner Not habe ich mich mit dem Maskottchen unterhalten. Und das Ergebnis war, dass man da wahrgenommen wurde. Und dann gab es diese Wahl. Und ich weiß es noch wie heute, natürlich. Auf Platz 3 damals Thomas Gottschalk. Auf Platz 2 Günther Jauch. Und ich habe gewonnen. Und da kann man dann auch sehen, wie unterschiedlich Karrieren dann weiter verlaufen. Die beiden letztgenannten Herren nehmen ungefähr 100.000 Euro für einen Abend, wenn sie irgendwo moderieren. Und ich mache das für die Hälfte. Also insofern sieht man, wie unterschiedlich Karrieren verlaufen können.
Ja, und für den Kempen-Podcast und für unseren schönen Herbstmarkt kommst du einfach mal so vorbei.
Naja, ich habe es ja nicht weit.
Weil du, das Lustige ist ja, Uli, ich weiß gar nicht, wir müssen dazu sagen, wir beide haben den gleichen Friseur, nämlich da in unserem tollen Barbershop in Kempten. Und vor ein paar Wochen sitze ich da und er kommt da gerade mit seinem Feuerzeug und seinen Wachsstäbchen an und meint, Thorsten, ich muss dir mein Bild zeigen. Guck mal, wer hier war. Und ich so, was macht denn der Uli hier? Ja, sagt er, der wohnt jetzt hier. Und so kam das irgendwie, dass wir dann uns kurz geschlossen haben. Dazu kommt noch, wir haben gerade festgestellt, in dem Haus, wo der Uli wohnt, lebt auch meine Schwiegermutter. Also es wird nett, Uli.
Ja, die freut sich. Wenn du irgendwas wissen willst über deine Schwiegermutter, was du noch nicht weißt, frag mich.
Ja. Ich werde es machen, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon über RTL gesprochen, deine Zeit da. Da muss man natürlich ein Ding noch erwähnen, die Sendung Ein Tag wie kein anderer. Und ich glaube, viele von Ihnen, muss ich sagen, wahrscheinlich trifft es eher die älteren Zuschauer hier, die damals in den 90ern diese Sendung auch geschaut haben. Eine wunderbare Reisesendung, was ja auch so ein bisschen besonders war für die damalige Zeit. Das war Fernweh, was da bedient wurde. Es wurde gespielt und du hast moderiert. Ein Tag wie kein anderer.
Ja, du sagst es eigentlich richtig. Ich bedauere es, dass es diese Sendung nicht mehr gibt. Ich glaube, so leicht modernisiert würde das auch heute noch funktionieren. Und das war eine schöne Zeit, weil wir viele Länder kennengelernt haben, weil die Redaktion durch die ganze Welt gereist ist. Aber ich habe die Sendung natürlich immer aus Köln, aus dem Studio moderiert. Hat sehr viel Freude gemacht, war aber auch gerade so eine Umbruchszeit bei RTL. Da wurde dann auch vieles geändert. Beispielsweise haben wir diese Sendung gemacht aus der Aachener Straße, da wo auch die Nachrichten produziert wurden. Da wurde dann umgebaut und da war dann Publikum da unten im Keller. War eine tolle Zeit, ich erinnere mich gerne daran und eine Sendung, ich bedauere es wirklich sehr, dass es die nicht mehr gibt.
Wenn man dir so zuhört, dann kann ich immer nur sagen, man hört dir wahnsinnig gerne zu, weil du eben auch eine tolle, eine markante Stimme hast, die man kennt. Du hast eine ruhige Stimme, also ich könnte da stundenlang zuhören, wenn der Uli erzählt. Und du hast ja auch sehr viel Radio und sehr lange Radio gemacht. Du warst ja unter anderem auch mal in Heinsberg, richtig? Bei der Welle Westmann.
Ja, als die aufgemacht haben, haben die mich gebeten, da so ein paar junge Leute ein bisschen zu fördern und auszubilden. Das habe ich natürlich gerne gemacht, weil Radio auch eigentlich meine große Leidenschaft ist. Ich mache übrigens auch einen Podcast, genau wie du, aber ich mache den jeden Tag. Jeden Tag Herz, Seele, Ball. Das verrät schon ein bisschen, um was es geht. Täglich und das jetzt seit 800 Folgen.
Wow. Da sind wir mit dem Campen-Podcast noch auf einem guten Weg. Das müssen wir mal schaffen. Aber jeden Tag schaffe ich das natürlich nicht. Jetzt bist du aber auch gerade auf Tour. Und zwar mit Wolfgang Busbach. Ihr beiden habt ein Buch geschrieben. Und das klingt wirklich interessant. Was war die Idee zu diesem gemeinsamen Projekt mit Wolfgang Busbach?
Also das Buch trägt den Titel 52, ein Jahrgang, zwei Leben. Und damit ist schon viel verraten. Wir sind beide Jahrgang 1952, obwohl er sieht deutlich älter aus als ich, muss ich auch mal sagen. Aber wir haben unser Leben einfach nebeneinander gelegt, das sehr unterschiedlich war. Ich aus der Oberhofstraße in Gelsenkirchen, Bergarbeiterfamilie, er aus einer gut situierten Apothekerfamilie. Und dann sind wir eigentlich die Geschichte Deutschlands mal durchgegangen. Wo warst du, als die Mauer gebaut wurde? Wo warst du, als die Mauer gefallen ist? Wo warst du am 11. September? Fußballereignisse spielen natürlich auch eine Rolle. Und so ist das ein Querschnitt durch die deutsche Geschichte, aber mit vielen persönlichen Geschichten. Beispielsweise, als die Mauer gefallen ist, es kommt ein Arbeitgeber wieder ins Spiel, da war ich tatsächlich mit Roy Black am Wörthersee, weil ich da mitgespielt habe in dieser wunderbaren Serie Ein Schloss am Wörthersee. Und das war wirklich so, dass wir just an jenem Abend zusammengesessen haben, ja, zusammen, na, nicht geweint haben, aber diese ganzen Emotionen gespürt haben. Und das sind natürlich Erinnerungen, die ganz besonders sind, wenn man mit einem Mann wie Roy Black ausgerechnet an dem Tag, wo die Mauer gefallen ist, zusammengesessen hat.
Aber das sind schöne Geschichten, auf jeden Fall. Die Corona-Pandemie, Uli, die hat dich ja als Sportexperte, Moderator, Reporter auch in gewisser Weise getroffen, weil du hast mal gesagt, wenn ich mal ein bisschen kürzer trete, dann möchte ich das nicht machen in einer Zeit, wo die Stadien leer sind, wo die Stimmung nicht da ist, wo die Fans nicht da ist und Fußball einfach nicht so ist, wie ich das liebe. Und dann hast du gesagt, ich mache auch noch ein bisschen länger jetzt bei deinem neuen Arbeitgeber bei Sky.
Ja, eigentlich wollte ich mit Beginn dieser Saison aufhören, aber wir hatten ja diese Pandemiezeit und das ist für einen Fußballkommentator, Moderator natürlich schrecklich, wenn du in einem Stadion bist, das 60.000 Zuschauer fasst und da sind 52 Leute, sage ich jetzt mal, das macht keine Freude. Und deshalb habe ich dann gesagt, so 2 Jahre hänge ich noch dran, Gott sei Dank wollten die von Sky das auch und so mache ich also noch diese Saison und die nächste Saison. Und jetzt ist das fast ein bisschen ungewohnt, wenn man in ein Stadion kommt, wo im Moment ja noch 25, naja, vielleicht mal 30.000 erlaubt sind. Aber nächste Woche Samstag bin ich bei Borussia Dortmund gegen Mainz 05 und da sind dann tatsächlich 70.000 Zuschauer wieder erlaubt. Und da kann man sich vorstellen, wie sehr man sich in diesem Beruf darauf freut.
Das merkt man ja auch ganz klar an diesem Wochenende, wo die Stadt wieder voll ist, wo man einfach auch sieht, wir strahlen alle. Es tut so gut, wieder so ein bisschen dieses Leben hier aufzusaugen. Ich bin ja am Wochenende immer auf die Bühne gegangen, Brille ab, Brille auf. Irgendwann kommt ja der Punkt, da lässt du sie einfach auf. Das ist einfach so. Aber ich kann trotzdem nicht mithalten, Uli, denn du bist mal zum Brillenträger des Jahres gekürt worden. Auch das habe ich noch in Erinnerung. Anfang der 2000er. Was macht einen bitteschön zum Brillenträger des Jahres?
Das ist eine sehr, sehr einfache Antwort. Denn eigentlich war Harald Schmidt vorgesehen,
ach nee,
diesen wunderbaren Titel zu bekommen. Und das war in Köln auf der Optiker und dann kam aber so ein paar Tage vor der Verleihung eine Nachricht vom Management von Harald Schmidt, die gesagt haben, naja, das hat ja auch einen gewissen Werbewert und deswegen hätte Harald Schmidt gerne 50.000 Euro für diesen Titel. Und dann haben die gesagt, die haben wir leider nicht. Und ich stand zufällig da rum, weil ich da was zu tun hatte. Und da haben die mich gefragt, haben mal, wir haben hier ein Problem, wir haben kein Brillengesicht, kannst du das nicht machen? Und so wurde ich dann tatsächlich das Brillengesicht des Jahres. Ich habe keine 50.000 Euro bekommen, ich habe nur einen Riesenpokal bekommen, der sieht aus wie so ein Hinkelstein von Asterix und Obelix und ja, so wird man Brillengesicht des Jahres.
Das sind die Geschichten, die ich im Podcast liebe. Das hätte jetzt keiner gedacht, also wir decken hier wirklich so kleine Geheimnisse wieder auf. Der Wahnsinn. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen darüber sprechen, Uli, warum du ausgerechnet Kempten gewählt hast, denn es ist ja nicht nur so, dass du sagst, Kempten ist eine tolle Stadt, hier kann man toll leben, toll essen, toll Heimat shoppen, sondern es hat natürlich einen gewissen Hintergrund, denn in einer Zeit, die von Digitalität geprägt ist und jeder mit dem Smartphone unterwegs ist, sagst du, das gute alte Buch, es geht nichts drüber.
Ja, ich glaube, dass es unersetzlich ist, tatsächlich. Und hier in Kempten ist der Buchverlag Kempten zu Hause. Das ist ein sehr netter Verlag, der sich um Kinder kümmert, auch um schulische Bücher, Ausbildungsmaterial. Und mit Hans-Jürgen van der Giet, der dort auch arbeitet, seiner Frau gehört der Verlag, aber er arbeitet dort, ist da einer der Hauptlektoren. Und wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, weil ich auch 2 oder 3 oder 4 Kinderbücher für den Verlag gemacht habe. Und da haben wir festgestellt, oh, wir könnten doch vielleicht auch ein paar Bücher für Erwachsene zusammen machen. Und so haben wir dann angefangen, ein paar Bücher zu machen. Und die Arbeit wurde mehr und mehr und mehr und der Spaß wurde auch größer und größer, sodass ich dann gesagt habe, den Verlag gibt es etwa seit 3 Jahren. Weißt du was, Hans-Jürgen, jetzt komme ich zu dir, damit ich dann auch fast täglich ins Büro kommen kann. Sonst hatte ich immer eine weite Anreise. Und jetzt bin ich also hier in Kempten. Wir haben den Verlag zusammen, haben jetzt, glaube ich, schon 10 oder 11 Bücher zusammen gemacht und wollen, der Verlag heißt L100, unser Ziel ist, bis zur endgültigen Rente dann 100 Bücher noch zu veröffentlichen. Das ist noch ein weiter Weg, aber wir sind ja noch jung, insofern kann das alles noch gehen.
Also Jahrgang 52, da geht noch einiges, Ulle. Und ich sag mal, bei 800 Podcast-Folgen, wenn du täglich Podcasts machst, sollten 100 Bücher, glaube ich, gar kein Problem sein. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn du in Kempten mit dem Buchverlag eng verbunden bist, wird man dich denn auch mal lesen hören? Denn du warst jetzt gerade im Osten von Deutschland unterwegs. Natürlich Corona-bedingt war das immer ein bisschen schwierig mit euren Lesungen. Du musstest viele leider absagen. Ist es denn geplant, dass du auch demnächst mal hier in Kempten irgendwo sitzt und die Leute dir zuhören können?
Also wir haben schon ein paar Lesungen vor Corona in Schulen gemacht und das war immer sehr schön mit meinen Kinderbüchern, wohlgemerkt, weil insgesamt habe ich, glaube ich, 10 oder 11 Kinderbücher tatsächlich schon geschrieben und viele Kinder kennen mich auch von den Teufelskickern her, weil ich der Fußballreporter bei den Teufelskickern bin. Das ist eine Hörspielserie, die schon 92 Folgen veröffentlicht hat. Und mit Wolfgang Bosbach werden wir ganz sicher sicherlich nicht dieses Jahr, aber Anfang nächsten Jahres hier irgendwo auftauchen. Und ich möchte das dann auch gleich sagen, das ist keine klassische Lesung, das ist mehr eine Talkshow. Wir schauen auch in das Buch natürlich hinein, aber wir unterhalten uns über all das, was war und was ist. Und Wolfgang Bosbach, man sagt ja immer, der Kanzler der Herzen, ist natürlich politisch auch gerade sehr aktuell, weil er zu den Geschehnissen in der Bundesrepublik eine sehr fundierte Meinung hat, die sehr interessant ist, die ich nicht immer teile, aber das ist das Schöne daran. Wir sind zwar ein Jahrgang, aber in vielen Dingen auch unterschiedlicher Meinung. Und das macht dann so eine, ich nenne es mal, Leseshow sehr interessant. Irgendwann Anfang des Jahres werden wir hier in Kempten gemeinsam eine Veranstaltung haben.
Dann tu mir bitte den Gefallen, sag mir rechtzeitig Bescheid, weil dann komme ich mit unseren Podcast-Mikrofonen vorbei und dann nehmen wir den Herrn Bosbach dazu. Und dann sehen wir uns vielleicht nochmal wieder im Kempten-Podcast. Das würde mich sehr freuen.
Sehr gerne. Und wenn du es vorher sagst, ist es noch besser, damit das Haus auch voll wird, weil wir brauchen ja immer Publikum.
Das kriegen wir in jedem Fall hin. Uli Potowski, live im Kempten-Podcast und auf unserem schönen Stadtfest. Ein Riesenapplaus, ihr Lieben. Uli, Dankeschön. Sehr schön, dass du da warst. Danke.
Sehr, sehr gerne.
KK, der Kempten-Podcast. Menschen und Geschichten aus deiner Stadt.